aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gerne mit dir über Gäste sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Tatje Bartig-Prang, Aus- und Fortbildungen. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hi Nora.
Hi Oliver.
Lass mich beginnen mit einer Frage, ob du diese Situation auch kennst. Eine mir ganz gut bekannte Familie hatte kürzlich Besuch. Es kam eine andere Familie zu Besuch und den Besuch vereinbart hatten die Eltern. Und dann sagte plötzlich das Kind, nee, aber deren Kind, das kommt nicht in mein Kinderzimmer. Hm. Und diese Gefühle, die dann so durch einen durchschwappen, das ist, ich fand das so interessant, wie vielschichtig so dieses ganze Thema da so durchschwappt. Also, wir kriegen doch Besuch oder das ist doch auch irgendwie, das kann man dem anderen Kind nicht antun. Und also, dass man so seine Erwartungen so ein bisschen auch unausgesprochen vor sich herträgt, was es bedeutet eigentlich, wenn Besuch ist, wenn Gäste kommen. Kennst du das? Kannst du das nachvollziehen?
Total, ja. Also da poppen bei mir sofort verschiedenste Erinnerungen, sowohl aus meiner eigenen Kindheit als auch aus meinem Mutterleben auf, von solchen Familienbesuchen, die eben nicht von den Kindern ausgegangen sind, sondern wo sozusagen Eltern sich verstanden und verabredet haben und so ein bisschen davon ausgingen, die Kinder beschäftigen sich dann schon miteinander und wie unterschiedlich sowas ausgehen kann. Und ich erinnere mich da durchaus auch aus meiner eigenen Kindheit, dass es das durchaus immer mal wieder so gab, dass meine Eltern irgendwelche Menschen eingeladen haben und dann so, dann gab es da ein Kind oder mehrere, die da mitkamen und dann war so ein bisschen dieses hier, mit denen könnt ihr ja spielen. Und manchmal hat das total gut funktioniert und war auch eine richtig tolle und willkommene Abwechslung, ne? Also das kann ja auch spannend sein, wenn mal so ein neues Kind zu Besuch ist und vielleicht hat das irgendwie coole Spielsachen dabei oder hat eine coole Idee, was man spielen könnte. Und manchmal hat es aber auch was Quälendes. Manchmal kommt man überhaupt nicht miteinander klar oder was ich ganz deutlich in Erinnerung habe, auch dieses bei einer anderen Familie zu Besuch zu sein und dann ist dort ein Kind, das mit einem spielen soll und man spürt total deutlich, das hat eigentlich keinen Bock, aber seine Eltern haben gesagt, du musst. So, und man ist selber so quasi die Pflicht, die einem fremden Kind auferlegt wurde und dann sitzt man unmotiviert mit einem Kind, das man nicht kennt, in so einem Kinderzimmer und sagt so, und? Liest du auch Bücher? Also das ist irgendwie auch noch so eine Erinnerung, dass es ein unangenehmes Gefühl war, so ein nicht willkommener Gast zu sein, ne? Und ich finde, das berührt ein größeres Thema von Familie, weil da letztlich so ein bisschen zwei Werte kollidieren, ne? Ein Wert ist ja, dass wir unseren Kindern Selbstbestimmung zugestehen wollen und dazu gehört eben auch, Nein sagen zu dürfen und zu sagen, ich will mit diesem Kind nicht spielen oder ich will nicht, dass jemand in mein Zimmer kommt. Und gleichzeitig wollen wir ja auch einen gewissen Wert von, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Familie, wir wollen auch eine gewisse Gastfreundschaft vielleicht auch leben in unserem Zuhause. So. Also das ist auch ein Wert, den viele Menschen so spüren und wo sie sich eben auch wünschen, dass da nicht nur so ganz individualistisch vorgegangen wird im Sinne von, ist ja dein Besuch, geht mich nichts an, sondern dass man durchaus auch als Familie gemeinsam Besuch haben kann und dass denen dann sozusagen auch alle, die da wohnen, so ein bisschen mittragen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich würde nur noch ergänzen, dass es ja als teilverwandte Ebene auch noch so eine Frage von Konventionen und Höflichkeiten ist. Also nicht nur, dass wir als Wert, als Familie sagen, wir sind eine gastfreundliche Familie oder so, sondern auch einfach, es gibt bestimmte gesellschaftliche, wie sagt man denn? Also
ja, Werte und Normen da auch und Erwartungen.
Ja, so, es gibt soziale Normen, die ja eigentlich sagen, wenn jemand Fremder bei dir im Zimmer steht, dann ist schon mehr drin, als ihn mit dem Arsch anschauen. Also und das so alles so auseinander zu dividieren, ist relativ schnell, relativ spannend. So.
Ja, vor allem, weil dann natürlich auch in diesen Erwartungen, wie sich zum Beispiel Kinder verhalten sollen bei Besuch, sich auch ein gewisser gesellschaftlicher Wandel widerspiegelt. Ne? Also wenn wir uns jetzt vorstellen, ein Kind in den 50er Jahren, da war es gesellschaftlich absolut anerkannt, Kinder nicht als vollwertige Menschen zu betrachten, die ein Mitspracherecht haben, wie sie ihre Nachmittage verbringen wollen, sondern Kinder standen ganz klar in der Hierarchie unter Erwachsenen, waren in vieler Hinsicht auch BefehlsempfängerInnen. Und wenn denen gesagt wurde, du spielst jetzt mit deiner kleinen Cousine, so, dann war das Gesetz, ja. Und dann gab es da keinen sicheren Raum dafür, in den allermeisten Familien, als älteres Kind vielleicht zu sagen, nö, mach ich nicht, ich habe was Eigenes vor oder habe ich keine Lust zu, so, ne. Und heute blicken wir ja anders auf Kinder. Wir haben gesamtgesellschaftlich uns dahingehend verändert, dass wir sagen, Kinder sind grundsätzlich auch vollwertige Menschen, die auch ein Recht darauf haben, ihre eigenen Grenzen zu wahren. Und so wie ich nicht meinen Partner oder meine Partnerin zwingen kann, sich mit meinen FreundInnen abzugeben, so kann ich auch nicht einfach Kindern irgendeinen Gast oder eine Gästin sozusagen vor die Nase setzen. So, ne? Und gleichzeitig birgt das natürlich gewisse Komplikationen, denn der Vergleich zwischen Partnerpersonen und Kindern hinkt natürlich an vielen Stellen. Wenn ich mich mit einer erwachsenen Person treffen möchte und meine Partnerin, mein Partner hat da keine Lust drauf, dann kann ich mich ja trotzdem mit der Person treffen. Aber bei vielen Menschen ist es ja so, wenn ich eine Freundin habe, die ist vielleicht alleinerziehende Mutter von einem 2-jährigen Kind, dann lade ich die entweder beide ein oder ich kann die halt nicht sehen. So. Und selbst wenn Menschen nicht alleinerziehend sind, ist das einfach oft so, dass Familien mit ihren Kindern zu haben sind. Man kann ja auch nicht erwarten, dass Menschen jedes Mal, wenn man sie sehen will, Babysitter organisieren, damit ihre Kinder bei uns nicht auftauchen. Und dann haben eben oft wir Erwachsenen auch dieses relativ idealisierte Bild, Kinder verstehen sich doch mit Kindern, ja, das wird doch passen. Und gleichzeitig sind Kinder natürlich so verschieden wie Erwachsene auch. Und so wie wir mit manchen Menschen, die vielleicht objektiv in einem ähnlichen Alter sind wie wir und vielleicht sogar einen ähnlichen Beruf haben oder was auch immer, trotzdem wenig Anknüpfungspunkte finden, gibt es natürlich auch unter Kindern einfach so Mismatches, ne, wo einfach keine Verbindung entsteht. Und gleichzeitig muss ich sagen, als Mutter habe ich mich auch schon sehr geärgert, wenn eins meiner Kinder sich so kategorisch geweigert hat, sich überhaupt nur auf die Option, dass ein Besuch auch nett sein könnte, einzulassen. Also diese Freiheit des Kindes dann zu sagen, mag ja sein, dass ihr ein anderes Kind in meinem Alter eingeladen habt, aber ich komme nicht aus meinem Zimmer. So, da bin ich manchmal auch ein bisschen an meinen eigenen Prinzipien verzweifelt, weil ich einerseits die Grenze des Kindes respektieren wollte und andererseits das Kind hätte schütteln können. Warum machst du mir jetzt das Leben so schwer? Du kennst dieses andere Kind doch noch gar nicht. Vielleicht wäre das ja auch für dich voll nett und stattdessen bringst du mich jetzt auch in eine gewisse hochnotpeinliche Situation, meiner Freundin oder meinem Freund erklären zu müssen, ja, mein Kind ist schon da, aber das will deinem Kind nicht mal mehr Hallo sagen.
Ja. Und wenn wir genau da bitte noch ein bisschen bleiben, weil das ist, glaube ich, ein Schmerz, den ich einfach auch sehr spüre, weil das Totschlagargument von der Kinderperspektive ist ja oft, ja, ihr habt mich nicht gefragt. Ja. Und sagen, ja, das stimmt schon, aber ich wohne ja hier auch. Die Rechte sind ja sehr, sehr, sagen wir mal, sehr even zwischen, das ist hier meine Kassa und ich darf hier selbstverständlich meinen Kumpel mit seinen 3, was auch immer, Kindern einladen, wenn ich das möchte. Gleichzeitig sind wir ja aber hier eine Wohngemeinschaft im erweiterten Sinne. Das heißt, das Kind hat natürlich genauso auch Rechte zu sagen, ja, was passiert denn hier eigentlich? Mhm. Und noch dazu, was passiert in wenn das Kind ein eigenes Zimmer hat oder auch einfach, es ist halt eingeschränkt in dem, was es tut. Oder meistens geht es ja auch de facto dann ums Teilen von Spielsachen. Mhm. Es geht ja um Aufmerksamkeiten und das ist ja auch anstrengend. Also all diese Dinge. Und gleichzeitig ist man ja auch als Gastgeber in dem Fall, als Besuchsempfänger ja auch eh schon unter so einem gewissen Grundstress, weißt du? Also, sollte ich das Bad noch kurz putzen, sieht echt fies aus und so. Und dann kommst du um die Ecke und jetzt. So. Also, es ist wirklich ein Hotbed. Ja.
Also, ich weiß noch, das muss ich jetzt kurz sagen, dass als ihr uns besucht habt, das erste Mal, dass wir da wirklich vorher einmal kurz so ein bisschen genau diese Erwartungen abgeklopft haben und echt so ein bisschen gesagt haben, also beide jeweils so, das kann gut sein, unser Kind hat keinen Bock auf euer Kind, das wissen wir einfach noch nicht, und aber in beide Richtungen so ein bisschen und dann wirklich uns darauf verständigt haben zu sagen, wir Erwachsenen wollen uns sehen und machen uns eine schöne Zeit und wir legen da keine Erwartung drauf, was unsere Kinder damit machen, und wenn die sich sozusagen in einzelnen Punkten finden und Lust haben, miteinander zu spielen, was sie dann ja teilweise auch gemacht haben, haben, so freuen wir uns drüber. Aber wenn sie dazwischendrin was getrennt machen oder ein Kind sich abwendet, dann nehmen wir das auch jeweils nicht persönlich. Und das fand ich wirklich total gut. Und das ist auch was, was ich glaube, was gerade so unter Familien, die sich besuchen mit ähnlich alten Kindern oder so, echt total gut sein kann, vorher nochmal anzusprechen und zu klären. Weil wir haben oft so diese auch sehr alten Erwartungen im Nacken sitzen, was Höflichkeit und gute Erziehung und so weiter angeht. Und wenn man dann sich so ein bisschen auf Augenhöhe begegnet und sagt, ich kann nicht dafür garantieren, wie sich mein Kind verhält, ja, wir auch nicht, so, kann das viel Druck nehmen. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, das geht auch nicht mit jeder Familie gleichermaßen, weil Familien haben sehr, sehr verschiedene Kinder. Und gerade Eltern, die zum Beispiel ein sehr kontaktfreudiges, offenes, intuitiv sehr gastfreundliches Kind haben, das sich sehr, sehr leicht auf andere Kinder einlassen kann, erwarten natürlich auch oft, dass andere Kinder auch so sind und nehmen sich das dann doch auch eher persönlich, wenn dann ein anderes Kind sich eher brüsk verhält. Und dann ist der Schritt dazu, zu sagen, wie haben die denn ihr Kind erzogen, ja, dass das sich so verhält, ein kleiner. Und dann kicken natürlich auch wieder diese Scham- und Schuldgefühle rein, weil man sich natürlich dann auch leicht selber fragt, warum fällt es anderen Kindern vielleicht leichter, sich auf Gäste einzulassen, warum muss ausgerechnet unser Kind jetzt das sein, das sich einer bestimmten sozialen Situation verweigert. Und also ich persönlich will jetzt gar nicht sagen, dass ich sozusagen immer auf der Seite stand, die sagte, warum habt ihr kein Verständnis für mein brüskes Kind? Ich war durchaus auch schon die Mutter mit dem sehr offenen, kontaktfreudigen Kind, das an einer anderen Stelle zurückgewiesen wurde, das sich für mich dann als Mutter irritierend angefühlt hat, weil ich dachte, warum ist dieses fremde Kind ohne Grund jetzt so gemein zu meinem Kind? Ja, also ich kenne sozusagen beide Seiten dieser Situation. Und das ist nicht einfach, das zu navigieren. Und wenn man dann eben noch dazu rechnet, dass ja soziale Kontakte zu pflegen als Eltern ohnehin seltener geworden ist und mehr Kraftaufwand erfordert. Man trifft sich nicht mehr so wie als kinderlose Leute so praktisch nebenbei permanent mehrmals die Woche so. Dann ist es natürlich auch so, dass wir dann oft eine besondere Erwartung haben, wenn dann so ein Besuch auch mal kommt und wir bereiten den vor und wir freuen uns darauf, dann soll der auch richtig, richtig gut werden. Und dann sollen unsere Kinder verdammt nochmal sich auch ein bisschen zusammenreißen an dem Tag. So, ne? Und das ist ja so der Anfang vom Ende oft, dass die Kinder dann halt auch so eine gewisse Anspannung spüren und dann erst recht wenig Lust haben zu kooperieren.
Ja, ich glaube, es ist eine viel größere Nabelschau, als ich früher dachte. Also je mehr ich merkte, dass ich da Erwartungen habe, desto besser konnte ich damit umgehen. Also ich glaube sicher, dass ich eins unserer Kinder schon so mit diesem gewissen Zischenland, jetzt mach jetzt, komm, gefäch's mal, raus, die sind doch jetzt da, sag doch wenigstens mal hallo und so. Also ne, man gibt ja diesen Druck wahnsinnig gern und schnell weiter im unreflektierten Sinne der guten Gastfreundschaft, die ja voll ist mit positiven Werten so ungefähr. Und so Changes, wie du sie schon vorhin sagtest, also man kann das anmoderieren. Oder auch noch einen Schritt weiter ist zu sagen, dafür bin ich einfach nicht ganz verantwortlich. Mhm. Das hat mir schon viel geholfen. Und das Dritte ist, was für mich viel ausgemacht hat, war, auch wenn es sozusagen von den Erwachsenen jetzt zum Beispiel ausging, der Besuch, da besuchen sich Familien. Mhm. Also das Bild, so ungefähr, wir sitzen jetzt so, keine Ahnung, feingedeckte Kaffeetafel, ja, weißt du, silberne Gäbelchen, also gibt's natürlich hier alles nicht, aber du weißt, was ich meine, ja, also dass wir so wohlfeile Konversation, vielleicht muss man das gleich rausnehmen. Also es macht einen Riesenunterschied, ob man einfach auch sagt, hey, ich packe unser Lieblingsspiel ein. Und ich habe natürlich viel mehr Lust, jetzt auf erwachsene Ebene mich zu unterhalten, wenn wir uns schon mal sehen, nach 3 Jahren so ungefähr. Aber es wird auch bedeuten, dass einer von uns eine halbe Stunde X-Spiel spielt mit Kindern Y und eben nicht sagt, whatever happens in the fremde Kinderzimmer, pff, da kommt ihr schon durch. Und ich glaube, das hat mir viel geholfen.
Das ist tatsächlich auch was, was ich sehr nachvollziehen kann aus eigener Erfahrung. Also gerade so, als ich ein Kind war, war eben relativ häufig auch die Erwartung bei so Familienbesuchen, also gesamtgesellschaftlich betrachtet, einfach dieses Familien besuchen sich und dann können die Erwachsenen in Ruhe Kaffee trinken und die Kinder beschäftigen sich mit sich selbst irgendwie und stören einfach möglichst nicht. Das war schon bei mir zu Hause echt auch anders. Also da gab es deutlich mehr auch die Einladung auch als Kind bei den Erwachsenengesprächen mal dabei zu sein oder auch mal ein Erwachsener, der mit Kindern mitgespielt hat. Aber so ein bisschen diese getrennten Welten, das war schon relativ üblich, einfach auch in dieser Zeit, als wir Kinder waren. Und ich weiß das aus unserem persönlichen Umfeld. Wir haben so eine befreundete Familie, wo die Eltern so besonders stark immer bei Besuchen wirklich sich auch explizit auf unsere Kinder eingelassen haben. Also wirklich, wenn sie praktisch bei uns zu Besuch waren, ich würde sagen, ja, die gleiche Aufmerksamkeit den Kindern wie den Erwachsenen geschenkt haben und gerade dann auch am Anfang des Besuchs oft erstmal eher mit den Kindern sich beschäftigt haben und zwar nicht nur so im Sinne von, oh, du bist aber groß geworden, sondern wirklich eben, wie du sagst, wir haben ein Spiel mitgebracht, das spielen wir in letzter Zeit ganz gerne, das ist ganz neu, soll ich euch das mal beibringen? Und dann sofort eingebunden, so. Und das macht einen großen Unterschied, ob Kinder das Gefühl haben, wir sind hier von den Erwachsenen so ein bisschen wohl gelitten oder ob man, wie du sagst, sagt, alle besuchen sich gegenseitig und man beschäftigt sich auch mit den Kindern des Gegenübers und gibt denen nicht das Gefühl, dass sie eigentlich am allerbesten aus dem Blickfeld verschwinden sollen, damit die Erwachsenen ihre Sachen machen können. Und trotzdem ist das manchmal in der genauen Ausgestaltung auch nicht so ganz leicht. Es gibt dann ja auch Kinder, die dann schier unersättlich sind an, also
ja, ja,
Aufmerksamkeit von Erwachsenen, wo man dann irgendwann denkt, so, jetzt würden wir uns eigentlich auch ganz gerne mal noch unterhalten und so. Und ach, ich komme dann da auch immer wieder in so eigene Themen, weißt du, von was darf man jetzt anbieten, Scham und Schuldgefühlen rein. Also mein Mann und ich sind bei solchen Situationen oft sehr pragmatisch und rufen dann irgendwann einen Kinderkinoabend aus und ja, setzen alle Kinder vor irgendeinen Film, einfach damit die dann da mal so ein bisschen beschäftigt sind und wir uns unterhalten können. Aber dann muss man da ja auch ein bisschen sensibel vorgehen, weil nicht jede Familie die gleichen Medienregeln hat, den gleichen Umgang damit auch hat, ob das okay ist, an drei Abenden in Folge einen Disney-Film zu zeigen oder ob das ein bisschen viel ist. Also für unsere Kinder ist das jetzt nicht so untypisch, aber für andere Kinder schon. Und insofern finde ich das immer dann so ein diffizilen Akt, weil ich dann auch manchmal merke, wenn ich dann sowas vorschlage oder mein Mann sowas dann vorschlägt und sowas sagt wie, wollen wir nicht einfach die Kinder mal alle vor den Fernseher hauen? Dann ist immer so die Sorge da, dass eine Familie, die zu Besuch ist, die Augen aufreißt und sagt, was? Eure Kinder dürfen fernsehen? So ungefähr, weißt du, was ich meine? Und dann fühlt man sich schlecht.
Ja, genau. Und da sind wir ja wieder bei diesem, das ist ja wahrscheinlich auch noch eine Konnotation, dieses, wie möchte ich mich dir zeigen, wenn du bei mir zu Gast bist? Und dann gehört dazu natürlich auch, dass du nicht den falschen Eindruck bekommst, was das hier irgendwie für ein verlotterter Mediensauhaufen ist. Ja,
also das ist schon was ich bei mir manchmal merke und wo ich mich manchmal so selbst ertappe. Ich finde unsere Familie genauso, wie sie ist, wunderbar. Und wenn Gäste kommen oder Menschen zum ersten Mal kommen, die wir vielleicht auch nicht ganz so gut kennen oder so, dann habe ich schon manchmal so das Gefühl, ich würde gerne alles noch mal so ein bisschen optimieren. Und dann würde ich mir eigentlich schon wünschen, wir würden so ein bestimmtes Bild abgeben. Und dann entsteht da relativ schnell so eine gewisse Frustration über teilweise Kleinigkeiten. Dass ich dann manchmal auf einmal anfange, kurz bevor jemand kommt, zu sagen, so, du musst jetzt noch mal ein anderes T-Shirt anziehen oder so. Mhm. Und dann mein Kind so, hä, warum? Das ist sauber.
Warum muss ich jetzt mein Zimmer aufräumen, nur weil die Müllers kommen?
Das würde jetzt noch ein bisschen ästhetischer so, ja, ist mir doch egal, so, weißt du? Und dass ich dann manchmal so dieses Bild habe, mir ist es lieber, Leute kommen zu uns nach Hause und meine Kinder spielen gerade fröhlich im Garten, als Leute kommen zu uns nach Hause und meine Kinder sitzen gerade an der Switch. Weißt du, als würde dieser erste Eindruck sofort so einen Ton setzen von, was ist das denn für eine Familie? So. Und gleichzeitig spüren Kinder das ja ganz genau, ob du sagst, wollt ihr noch mal im Garten spielen, weil das ein ehrlicher Vorschlag ist, oder ob es dann ein bisschen fast um so eine performative Geschichte geht, zu sagen, ich will uns jetzt so und so darstellen. Und ich frage mich manchmal wirklich, woher das kommt, dass ich manchmal echt ein bisschen da so reinrutsche und so ein bisschen wie die Trapp-Familie irgendwie darstellen zu wollen. So. Und gleichzeitig eigentlich denke, unsere Kinder sind so cool, man muss da gar nichts verstecken oder inszenieren, aber man braucht natürlich eine gewisse Ehrlichkeit und Authentizität, dazu dann auch in gewisser Weise stehen zu können, dass dann vielleicht eben auch ein Kind, ne, gerade Medien konsumiert, gerade keinen Bock hat, Hallo zu sagen, gerade anderweitig verabredet ist, was auch immer. Ich kann dir gar nicht genau sagen, woher da dieses Spannungsgefühl kommt, aber ich habe oft so ein Bild davon, wie wir sein sollten, wir alle zusammen, und das beißt sich manchmal mit dem, wie wir sind, und sobald man da sozusagen das Gefühl hat, das wird von außen betrachtet, macht mir das viel, viel mehr Stress, als wenn ich das Gefühl habe, es gibt da quasi keine BeobachterInnen sozusagen dieses Familienlebens.
Verstehe ich voll. Also Brennglas, quasi große Lupe auf die Familie, wenn die Gäste kommen. Ich möchte zumindest ergänzen, mein Verhalten ändert sich in der Tat, wenn wir Gäste haben. Mhm. Aber kennst du gleichzeitig auch dieses Gefühl, dass wenn es schön ist, dass man sich dann mag, also wenn es läuft, ja, und wenn irgendwie du das Gefühl hast, nicht nur ich, sondern auch die anderen scheinen hier einen guten Abend zu haben, ja, und dann siehst du da hinten plötzlich, diese zwei Kinder, die sich vorher überhaupt nicht leiden konnten, scheinen doch irgendwas da hinten gefunden zu haben an Mamas Handy oder wo auch immer, so, und dann kann hier so eine Leichtigkeit entstehen und so eine, übertrieben formuliert, eine bessere Version von mir selbst.
Wollte ich gerade sagen, es gibt so diesen englischen Begriff, ne? I'm the best version of myself. Und das ist so ein bisschen dieses Gefühl manchmal in dem Moment. Ja.
Ja, und genau, sehr schön, schöne Formulierung. Und dann, wenn ich das bemerke, freue ich mich auch, dass mein Kind, meine Kinder mich und sich und alle so erleben können.
Ja, das kann ich hundertprozentig verstehen.
Da komme ich wieder raus bei, dass es eben schon ein Wert ist, den ich zumindest in mir habe, diesen Wert zu erreichen und auszustrahlen. Das tut halt allen, mir inklusive, ziemlich gut, total, denke ich.
Total.
Also sofern du vom Wesen ein Mensch bist, dem das gut tut. Ja, es ist einfach manche Leute auch anstrengend.
Mhm. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also als ich meine Bücher über gefühlsstarke Kinder geschrieben habe, habe ich so ein bisschen recherchiert zum Thema Kraftquellen. Was sind so emotionale Kraftquellen für unterschiedliche Menschen? Und dann habe ich da gelernt, dass diese Begrifflichkeiten extrovertiert und introvertiert, die wir ja oft so in der Alltagssprache verwenden, tatsächlich ursprünglich bedeuten, was kostet mich Kraft, was gibt mir Kraft sozusagen. Und extrovertierte Menschen sind Menschen, die eher Kraft schöpfen in Begegnungen und in sozusagen Reizen von außen. Und die können trotzdem auch ruhige Zeiten haben und das genießen, aber die brauchen für sich sozusagen, um sich emotional zu stärken, eher Verbindung. Und introvertierte Menschen können durchaus auch mit anderen in Verbindung gehen und finden das interessant, aber sozusagen ihre Kraftquelle ist eher die Ruhe und das für sich sein. Ne? Das heißt, introvertiert ist nicht einfach ein Synonym für schüchtern, sondern es geht eher darum, woraus schöpfe ich Kraft. Und ich bin in der Hinsicht eher eine extrovertierte Person, in dem Sinne, dass ich zwar Pausen und Ruhe brauche, aber ich brauche auch ganz stark Verbindung mit anderen Menschen und Gemeinschaft, um mich auf Dauer wohlfühlen zu können. Es gibt für mich kaum etwas Bestärkenderes für meinen Alltag als genau so einen Abend, wie du den beschreibst. Also wenn das dann mal so matcht und klappt und man hat Besuch und man unterhält sich und Kinder verstehen sich und man hat keinen Stress und man ist so selbst an dem Punkt, wo man denkt, ich mag mich in diesem Setting gerade auch leiden und diese Menschen, die da sind, die bringen in mir auch etwas zum Vorschein, was ich gut finde. So, davon kann ich über Wochen zehren. Und wir haben aber auch Kinder, bei denen das nicht so ist, sondern die eher von dieser introvertierten Sorte sind, die sich durchaus auch mal freuen, mit Menschen zu treffen, aber die das tendenziell immer Kraft kostet. Jeder Besuch, jeder Moment von Gastfreundschaft. Oh ja. Und dann bringt das natürlich manchmal so ein Spannungsfeld auf, weil wie du sagst, wir wohnen alle gemeinsam in einem Zuhause. Und wenn dann ich zum Beispiel sage, für mich ist so ein auch 3-Tage-Besuch von guten Freunden, mit denen man eng Zeit verbringt und viel macht und so, eine richtige Kraftquelle für meinen Alltag. Mhm. Und mein introvertiertes Kind sagt, 3 Tage keine Privatsphäre in dem Sinne, dass wir alle für uns sind. Tag und Nacht, beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen. Danach bin ich platt. Danach brauche ich eine Woche Pause von allem. Wie geht man dann damit um? Sagt man dann, ich kann das nicht mehr machen, sagt man, Familie heißt auch Zumutungen verteilen, sagt man, man findet irgendeine Zwischenlösung im Sinne von, wir haben den Besuch, aber wir versuchen dir so viel wie möglich die Möglichkeit zu geben, dich aus diesem Besuch quasi herauszuziehen, so. Das ist was, mit dem wir viel zu tun haben und was mich auch oft früher verletzt hat, wenn wir aus meiner Sicht wirklich schöne Besuchserfahrungen hatten und ich habe auch gesehen, dass mein introvertiertes Kind Spaß hatte und danach sagt es, die sollen bitte so bald nicht wiederkommen. So,
bin
weil
ich froh,
dann immer dachte,
sind,
ich glaube,
so.
Es hackt. Ja? Warum willst du uns das nehmen? Und ich habe da sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass das nichts Persönliches ist, weder mir gegenüber noch den Gästen gegenüber, wenn unser introvertiertes Kind eigentlich nach jedem Besuch sagt, Gott sei Dank sind die jetzt weg. So ungefähr. Weißt du, was ich meine?
Kann ich gut verstehen. Ja. Und auch die Emotionen auf beiden Seiten. Und ich finde es trotzdem sehr hilfreich, dass du das so aufschlüsselst, weil das nimmt einen größeren Teil von, das ist halt einfach hier schlechtes Benehmen und gehört sanktioniert weg. Das ist ja schon mal, ich glaube in so, sagen wir mal, Tänzerin-Situationen ist es ja zumindest gut, jede 10%, die man abschichten kann, ne? Also, das ist ein Verhalten vom Kind, das ist nicht gegen mich gerichtet, sondern es ist halt vom Naturell her so, die Woche war lang, das ist ihm zu viel oder ihr. Das schafft einfach nochmal eine andere Elternruhe. Ja, finde ich gut.
Und trotzdem ist es ein permanenter Balanceakt, wie viel nimmt man darauf Rücksicht, wo sagt man, ja, aber wir wollen das jetzt. Und ich merke so, ich genieße total so Situationen, wo zum Beispiel eine andere Familie zu Besuch ist und man sich so gemeinsam zum Abendessen trifft oder so. Ich war aber auch immer schon begeistert von ab und zu mal so richtig großen Besuchssettings. Weißt du, sowas wie ein ganzer Freundeskreis trifft sich und man hat wirklich so ein 30, 40 Personen-Ding. Und das kann ich auch nicht ständig haben. Und es kommt natürlich auch drauf an, wie ist das Setting, wie sind die Rückzugsmöglichkeiten. Aber grundsätzlich finde ich solche, ich sag mal, auch großen Runden etwas, was mich sehr glücklich macht. Und das ist etwas, was gerade meine eher reizoffenen Kinder oft sehr überfordert. Und da habe ich wirklich noch bis heute keine richtige Lösung dafür gefunden. Und es fällt mir, obwohl ich das kognitiv nachvollziehen kann, emotional auch schwer, das sozusagen wertfrei anzunehmen, weil das auch zu meinen eigenen, wirklich fröhlichsten Kindheitserinnerungen gehört. Irgendein geiles, großes Familientreffen mit super vielen anderen Kindern und manche kennt man und manche kennt man nicht und alle toben irgendwie gemeinsam rum und es ist alles so ein bisschen wie in so einem Rausch und die Erwachsenen gucken nicht mehr so genau hin, was man macht und man darf ewig wach bleiben und es gibt Kuchen und so. Also das war für mich als Kind der Inbegriff von Paradies und ich habe eine sehr, sehr große, weit verstreute Familie und dann gab es ab und zu mal sowas, dass wir auf einmal eine Einladung bekommen haben zu einer Hochzeit. Und ich hätte dir nicht sagen können, wer die Leute sind, die da heiraten. Also das war jetzt niemand, den ich jetzt so direkt unmittelbar in meinem präsenten Wissen kannte. Aber ich habe mich immer gefreut, weil ich dachte, Hochzeiten machen Spaß. Und da sind immer andere Kinder und es ist immer cool. So. Und das war so meine Grundhaltung als Kind. Und was so ein bisschen kleinere Sachen anging, war es einfach in meiner Kindheit auch sehr normal, dass zu einem normalen Geburtstag oder so, mindestens Großeltern, Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen eingeladen waren und da auch einfach einige Kinder im Haus waren und das war für mich ein, sag ich mal, normaler Rahmen für ein normal großes Fest, jetzt noch nicht so Familientreffen riesig, sondern so normal und ich merke das auch heute noch, wenn es in unserem Alltag oder in unserem Leben ab und an mal so eine Situation gibt, wo bei uns so der ganze Küchentisch voller Leute sitzt und manche Leute sitzen noch in zweiter Reihe, dann gibt mir das intuitiv oft so ein ganz großes Glücksgefühl, dass ich denke, ach, wie schön. So. Und unsere Kinder haben das recht wenig. Die sind relativ schnell dann an so einem Punkt zu sagen, das sind jetzt ein bisschen arg viele. So. Und das lässt sich nicht so richtig auflösen, glaube ich.
Ich wollte nur sagen, du hast ja jetzt die unsichtbare Linie zum Thema Verwandtschaftstreffen überschritten. Ne? Also sozusagen, ich finde, der besondere Gast ist ja die Verwandte. Also das ist ja schon nochmal, da kommen ja diese ganzen Werte nochmal on top, aber das ist doch deine Cousine. Ja. Oder das ist eben, wie du sagst, eine Hochzeit. Oder da gibt es ja auch manchmal einfach Konstellationen von Persönlichkeiten, die viel vielfältiger sind als jetzt Familie Meier trifft Familie Huber und Klärchen Schmidt kommt auch mit ihrer Tochter. Das ist ja trotzdem irgendwie meistens an irgendwas gematcht, während bei der Verwandtschaft, ja, da kann ja alles durch die Tür kommen. Ne?
Ja. Ja, und da sind natürlich auch oft nochmal ganz andere unausgesprochene Erwartungen, wie man sich in der Familie verhält, wie nah man sich da sein soll oder wie viel Distanz da okay ist, wie lange ein Besuch sein darf, wie intensiv sich da Kinder interessieren oder nicht interessieren sollen, ne, wenn ich jetzt...
Oder auch ausgesprochen, noch schlimmer.
Ja, aber wenn ich dich einlade und eins meiner Kinder hat keine Lust, sich mit dir zu unterhalten, dann ist das nichts, was du so persönlich nehmen würdest, weil du auch nicht dann denken würdest, oh Gott, mein Enkelkind oder meine Nichte oder mein irgendwas will nichts von mir wissen, sondern das ist ja trotzdem ein für dich, und das sage ich ganz wertvoll, fremdes Kind. Und entweder das will halt mit dir in Kontakt gehen oder nicht so. Mhm. Und da hat man natürlich als Person, wo ein Verwandtschaftsverhältnis besteht, dann oft nochmal ganz andere, auch unausgesprochene Erwartungen. Und das hat ein viel, viel größeres Verletzungspotenzial, wenn Kinder dann eben auch bestimmte Erwartungen vielleicht nicht erfüllen. Also ich habe das mal bei einer befreundeten Familie mitbekommen, die hatten eine Oma, die so ganz weit weg wohnte, also in einem anderen Land, und die kommt praktisch einmal im Jahr zu der Familie geflogen und dann aber auch gleich so für 3-4 Wochen. Und diese Oma war mal zutiefst beleidigt, als sie ankam und nicht die ganze Familie am Flughafen stand und alle Enkel quasi auf sie zugerannt sind, weil sie praktisch sagte, das ganze Jahr, wo ich meine Enkel nicht sehe, halte ich mich fest an diesem Bild. Irgendwann werde ich wieder in Frankfurt am Flughafen ankommen und alle meine Enkel werden auf mich zurennen. Und die Familie hatte aber so ein bisschen gedacht, das ist jetzt auch ein bisschen stressig, mit allen zum Flughafen zu fahren. Einer holt die allein ab, die Kinder warten zu Hause. So, also das war gar nicht böse gemeint. Und dann begann dieser Besuch sofort mit Tränen, weil eben dieses Bild nicht erfüllt worden ist.
Und, Entschuldigung, ja.
Weißt du?
Oh, tut mir so leid. Das ist so, ja klar, die Oma will das Zentrum des Universums sein und ja.
In dem Moment sagt, halt, weißt du?
Ja, genau.
Und das ist natürlich vielleicht jetzt ein extremer Fall, weil da halt auch diese große Distanz eine Rolle spielt. Aber im Kleinen gibt es genau diese Erwartung, Enkelkinder sollen zur Tür rennen, Enkelkinder sollen sich so oder so verhalten oder Nichten-Neffen sollen in einer bestimmten Weise sich über Geschenke freuen, sich bedanken, sich auf den Schoß setzen wollen, was auch immer. Da gibt es schon viel und das bilden sich Eltern ja auch nicht rein, dass es da teilweise bestimmte Wünsche gibt und dass man das auch dann spürt, ob die eigenen Kinder gerade das gut schaffen, solche Wünsche zu erfüllen oder gerade eher nicht. Und dann, wie du sagst, kommt man schon schnell, finde ich, in dieses so ein bisschen gezischte, jetzt setz dich noch mal dahin und jetzt erzähl noch mal was von der Schule so irgendwie rein.
Ja. Und es wird mir immer schlimmer, ja, klar.
Und das ist natürlich auch, finde ich, nochmal so eine Sache, je älter die Kinder werden, desto weniger kannst du da ja auch als Elternteil Einfluss nehmen. Ne? Wenn du so ein kleines Kind hast, dann hast du irgendwie, finde ich, oft noch mehr Möglichkeiten zu sagen, komm, jetzt spielen wir mal zusammen, noch das und das. Aber so ein 13-Jähriger, der dann keine Lust hat, also den dann zu versuchen, dazu zu kriegen, sich trotzdem zu unterhalten, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Ich hänge gerade in Gedanken noch immer so ein bisschen bei, weißt du, so größeren Runden und Verwandtschaft. Aber du hast natürlich recht, das ist auch nur in Anführungsstrichen eine Oma oder ein Onkel ist ja genauso auch ein Besuchssetting. Aber klar. Genau. Aber auch eben dieses ist Gast und damit entsteht diese Awkward-Situation. Ich war halt jetzt viel so bei diesen größeren Verwandten-Treffen. Also die haben ja auch so einen eigenen Wert. Und ich überlege aber, ob das nicht auch eine Generationenfrage ist. Also ich erlebe da so in meiner Generation ganz unterschiedliche Ausprägungen. Also ich kenne Leute, die sagen, wir sind eine ganz aktive Familie und wir machen mindestens einmal im Jahr so ein Treffen und ich habe 128 Cousins und Cousinen und dann habe ich und wenn mein Kind in die USA geht, da habe ich eine Nichte, die wohnt in New York, weißt du, also so, die sind dann so ein Clan, einfach weil sozusagen auch der 7. Verwandtschaftsgrad noch irgendwie aktiv gepflegt wird, so wie du sagtest. Das ist eine Hochzeit, ich weiß nicht mehr, wie die Braut heißt. Geil, wir sind alle da. So, ja. Und das habe ich schon auch in meiner Kindheit zum Teil so in diesem Sinne so erlebt. Und ich kenne aber auch viele Familien, die heute sagen, ich ersetze das ein Stück weit durch Freundeskreis. Oder auch, ich bin da so ein bisschen aufgrund von Zeit, Ressourcen, auch Platz, all diesen möglichen Dingen, die einem da einfallen. Ich bin da ein bisschen abgespeckter unterwegs. Ich
bin da ein bisschen raus. Ja.
Und das ist so, das sind immer auch so zwei Seelen in meiner Brust. Ja. Also,
ich kann das wirklich auch aus eigener biografischer Erfahrung genauso in gewisser Weise bestätigen. Also ich habe ja schon mal in der anderen Folge erzählt, dass meine Großmutter väterlicherseits von so einem Bauernhof kam in Norddeutschland und ich habe diesen Bauernhof als Kind ab und zu mal besucht, auf dem sie aufgewachsen ist. Er ist auch immer noch sozusagen, ne, in der Familie, aber ich habe da natürlich nie gelebt und trotzdem ist dieser Hof und die Erzählungen von diesem Hof irgendwie so ein bisschen Teil quasi auch meiner persönlichen Geschichte, weil einfach durch die Erzählungen meiner Großmutter und anderer Verwandten irgendwie dieses Bild, wir sind eigentlich im Kern eine Familie, wo alle in der großen Bauernstube um den großen Tisch sitzen, ist so ein Motiv geworden, das sich auch in meine Biografie so ein bisschen eingebrannt hat. Ja? Und das ist wirklich, da wurde eben schon... Da hatte man nicht einfach nur viele Leute um den Tisch. Und das war nicht immer nur im Rahmen von Feiern, sondern auch, ne, Mägde und Knechte und einfach jede Menge Leute, die da mitgearbeitet haben. Aber das war nicht einfach eine neutrale Tatsache, dass das viele waren, sondern das wurde auch ganz stark aufgeladen mit Bedeutung, dass das eben ein offenes Haus ist, dass das ein Ort ist, der willkommen heißend ist. Und das wurde auf ganz vielen Ebenen und mit ganz vielen Geschichten immer wieder durchdekliniert. Ne? Es gab ein Lied, das meine Großmutter sehr, sehr oft angestimmt hat auf Plattdeutsch. Das heißt All 25 um den Tisch. Und da geht es im Prinzip drum, ne? Alle Leute um den Tisch und so muss es sein. Dann ist es sozusagen gut, 25 in dem Lied jetzt. Meine Großmutter hatte ein Geschirrtuch, das ich als Kind unglaublich oft angeguckt habe, wo so drauf gestickt war, irgendwie so dieses 5 sind geladen, 10 sind gekommen, tu Wasser zur Suppe, heißt alle willkommen. Ne? Das war so ein Leitbild guter Gastfreundschaft. Du musst jederzeit auch unvorbereitet doppelt so viele Leute verköstigen können, wie du geplant hattest. Und das sagt auch was über deinen Wert als Mensch aus, in gewisser Weise, ob du das kannst oder nicht. Also wenn jemand in dieser, sag ich mal, Weltsicht gesagt hätte, sorry, die Suppe reicht nicht für alle oder dein Besuchskind muss jetzt mal nach Hause gehen, wir haben nicht genug Essen, so, das wäre knausrig, engstirnig, unsympathisch gewesen. Und diese Geschichte, wir waren immer ein offenes Haus, unser Hof war immer offen für alle, der hat dann eben auch dahingehend, also diese Geschichte ist dann sozusagen dahingehend weitergegangen, als das meine Großmutter mir dann eben auch erzählt hat. Sie war praktisch die Bauerstochter und mein Großvater kam als Flüchtling frisch aus der Kriegsgefangenschaft auf diesen Hof und hat dann mehr oder weniger als Hilfsarbeiter angefangen und zur nicht so großen Begeisterung meines Urgroßvaters dann die Tochter geheiratet. Und später, glaube ich, schon Begeisterung, am Anfang nicht so sehr. Und diese Idee zu sagen, wenn wir nicht so gastfreundlich gewesen wären, wenn wir nicht gesagt hätten, auch ein Flüchtling ohne Vorkenntnisse in der Landwirtschaft darf hier anfangen, hätte es diese ganze Familie hier nie gegeben. So war auch Teil dieser Geschichte, weißt du? Also die Gastfreundschaft, die sich auf alle erstreckt, die keine Unterschiede macht zwischen den Menschen, der Herkunft, ob jemand alles verloren hat oder ob jemand reich ist, hat uns erst ermöglicht, uns als Familie so zu finden und aufzubauen. Und das hat bei mir extremen Eindruck hinterlassen als Kind. Und ich habe mir selber dieses Geschirrtuch gesichert, als meine Großeltern gestorben sind, habe das jetzt in meiner Küche hängen und das mag ich auch sehr. Und gleichzeitig merke ich, dass manchmal so dieses innere Bild von, wie müsste ich sein als eine perfekte Gastgeberin, die immer all 25 um den Tisch begrüßt, ohne jeden Stress, die immer für alle genug zu essen und zu trinken, aber auch die Aufmerksamkeit, die Zeit, die Ruhe, die Ordnung bereithält, das überfordert mich auch kolossal. Und ich habe ein Buch gefunden, auch im Nachlass meiner Großeltern, das hatte meine Großmutter als junge Ehefrau irgendwann mal wohl geschenkt bekommen. Das heißt, wir haben Gäste und feiern Feste. Und das ist sozusagen ein Leitfaden für die junge Hausfrau, wie man eine gute Gastgeberin ist. Und ich habe das gelesen und habe so viel erkannt von dem, was meine Großmutter immer so gemacht hat für uns alle. Und habe gedacht, ach krass, da gab es eine Anleitung für. Habe gleichzeitig gedacht, ja okay, aber dann kannst du nicht berufstätig sein. Du kannst nichts anderes im Prinzip in deinem Leben dann machen, als zu optimieren, den perfekten Haushalt mit der perfekten Speisekammer, mit für alle Eventualitäten gerüsteten Zimmern, ne? du hältst Gästebetten bereit, du hast alles immer, du hast immer Gästeseife und Gästezahnbürsten und falls jemand spontan noch hier und da. Mich hat das gleichermaßen beeindruckt und überfordert, weil ich da erst verstanden habe, dieses schöne Wort vom offenen Haus, ne? Ich habe einfach ein offenes Haus, bedeutet eben nicht einfach die Haustür offen zu haben und zu sagen, Leute dürfen kommen, sondern da steckt eine unfassbare Arbeit dahinter und auch eine sehr unsichtbare Arbeit, die es alles so leicht aussehen lässt. Und das fand ich eben auch spannend, dass in dem Buch drin stand, das wichtigste Prinzip der guten Gastgeberin ist, nichts darf schwer aussehen. Deine Gäste sollen gar nicht merken, wie du ackerst, sondern es soll sich alles leicht und schön und spontan und auch gar nicht zu perfekt anfühlen. Es darf ruhig sichtbar sein, dass du dieses spontane Abendessen für 25 Menschen improvisiert hast, aber es muss halt trotzdem super sein. So.
Ja, ja. Schade, dass wir sie nicht mehr fragen können und wir wissen natürlich auch nicht, ob sie uns antworten würde, ob dieses Buch nicht auch einfach einen wahnsinnigen Stress und Druck ausgelöst hat. Ne? Das weiß man natürlich auch nicht. Also, ob, wenn du so ein Buch abarbeiten musst, das ist schon auch krass. Ja. Weil du das vorhin das Thema Flüchtling angesprochen hast. Meine Familie hat ja eine doppelte Fluchtbiografie, so ungefähr. Und da habe ich gerade so drüber nachgedacht, noch, ob auch diese Verwandtentreffen, die sehr weit gingen, auch eine Form von sozialer Absicherung, gerade in den Anfängen der Bundesrepublik und daraus entstanden ist, ob dieser Verlust von was auch immer allem genau da so ein, also man hielt schon sehr Kontakt zu Onkel X und Tante Y, weil, also wir Kinder waren immer überfordert. Ja, das ist die Tante von, also ich schalte da heute ab, sobald mir jemand Verwandtschaftsverhältnisse durchdekliniert. Aber diese Kontakte wurden alle gehalten und die wurden alle besucht und für die galt auch die große Gastfreundschaft. Also schon so dieses, auch wenn wir morgen nichts mehr im Haus haben, aber heute sind Gäste da, dann holen wir alles raus. Mhm. Und zum Beispiel, meine Eltern sind wirklich militante Nichtraucher. Mhm. Aber wenn Tante Erika kam, die mit ihrer Zigarettenspitze Zigaretten rauchte, dann durfte die sich mitten reinsetzen, drinnen rauchen. Sie kriegte einen Aschenbecher. Meine Eltern hatten plötzlich einen glasgeschliffenen Aschenbecher. Mhm. Und wir Kinder haben die bewundert wie so ein Mann vor, oder wie so eine Frau vom Mars, weil wir das natürlich, also rauchen. Ja? Und dann saß sie da und hat den ganzen Abend die Bude voll gequarzt. Ja. Einfach, weil Erika, so die große Dame, Tante Erika, die raucht halt. Und wenn die Gast ist, dann raucht die halt hier
dann
aus die Bude
voll. Alles.
So. Ja. Ja? Und,
ja, spannend.
Ja, schon geil, aber halt auch auf der anderen Seite natürlich auch die ganzen Downsides von, es kommt halt einfach eine große Familie und du weißt gar nicht, wer ist und es kann halt einfach auch anstrengend sein oder auch für mich auch zum Teil einfach überfordernd. Ja.
Ja,
und dann ist die Frage, geht das dann weiter in der nächsten Generation oder sagt man, naja, also eigentlich hat sich jetzt ja jeder irgendwie auch versorgt, also ich ein bisschen noch drüber nachdenken.
Ja, ja und also ich merke ganz klar, alles. Und ich weiß nicht, ob das eine Generationensache ist oder eher eine individuelle Sache, ne? Also wie du merkst an meinen Erzählungen, ich habe diese ganzen Geschichten, die ja aus der Kindheit und Jugend letztlich meiner Großmutter überliefert waren, die spielen sozusagen vor 100 Jahren fast, ja, sehr stark noch verinnerlicht als sozusagen für mich persönlich relevant. Ich habe sozusagen aus diesen Geschichten, die ja auch schon für mich in langer Vergangenheit sozusagen gespielt haben, trotzdem irgendwie so einen biografischen Bezug gezogen zu sagen, so war das damals und deswegen ist es auch heute noch wertvoll und wichtig, zu Familientreffen zum Beispiel zu gehen. Und was ich bei meinen eigenen Kindern einfach merke, ist, dass ich sozusagen diese Botschaft oder diese Geschichte nicht in der gleichen Form transferieren konnte. Also ich kann denen das erzählen und dann sagen die, ah ja, krass, da saßen damals also viele Leute um den Tisch, okay, so. Aber das löst bei ihnen weder eine Sehnsucht noch ein Zugehörigkeitsgefühl noch den Impuls, deswegen irgendwie lieber zu irgendeinem riesigen Familientreffen fahren zu wollen aus oder sowas. Und da merke ich manchmal so eine gewisse Traurigkeit bei mir, dass ich denke, woran liegt das, dass ich diesen Link nicht so weitergegeben bekomme, wie das offensichtlich bei mir irgendwie noch funktioniert hat. Und gleichzeitig ist das vielleicht schon auch so ein Ding, also wenn wir jetzt mal von den Individuen absehen, dass wir heute natürlich auch viele Kinder und Jugendliche großziehen, die in der Zeit von größerem Individualismus groß werden, die sehr oft gefragt werden, mit wem möchtest du gern Zeit verbringen, wo fühlst du dich denn am wohlsten? Und dieses Gefühl von, es hat auch einen Wert, sich in einer Gemeinschaft einzuordnen, unterzuordnen. Da geht es jetzt gar nicht um dich als einzelne Person, aber du bist halt eine von 100 Personen, die hier rumspringt. So. Das ist vielleicht wirklich was, was heute Kindern und Jugendlichen weniger oft begegnet. Weißt du, was ich meine?
Ich habe noch einen kleinen Widerspruch, weil Verwandten oder auch Freundestreffen jetzt ja, von denen wir jetzt sprechen, gerade von den Erwachsenen ausgeht. Also und gleichzeitig dachte ich auch darüber nach, ob das einfach zurückgeht, also ob wir weniger Gäste haben, gerade ist halt eine anstrengende Phase, die Kinder sind zum Teil klein und ladadadam, oder ob sich da schon in der Elterngeneration was verändert. Weil natürlich, also unsere Kinder, auch wenn du sagst, ja, sie werden individuell und sie brauchen und sie werden gesehen und so, das entscheidet ja trotzdem nicht, ob sie zu einer Großhochzeit eingeladen werden. Ob sie dann hingehen und ob wir dann dahin fahren oder ob wir das anders managen und mit Babysitter, okay. Taken. Aber ich war früher als Kind regelmäßig auf unregelmäßig, aber vielleicht immer schiebt wieder sich das natürlich auch stark zusammen so in der Erinnerung, aber ich habe große Verwandtentreffen oder ich habe auch große, keine Ahnung, Onkel X wird 70 Feste erlebt. Also auf sowas war ich jetzt in den letzten Jahren nicht und jetzt gibt es natürlich wieder 1000 Gründe.
Corona. Nee, so. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also vielleicht geht das auch stärker zurück, dass Leute sagen, wenn irgendein bestimmter Anlass ist, dann muss man so ganz groß einladen. Und es gibt ja tatsächlich mittlerweile auch gar nicht so wenige Brautpaare, die zum Beispiel sagen, wir feiern ohne Kinder, nehmt euch bitte einen Babysitter. Und das ist dann einfach auch ein ganz anderer Vibe. Also das wäre tatsächlich, also da wäre mir keine einzige Hochzeit, als ich ein Kind war, in Erinnerung, wo sozusagen meine Eltern eingeladen gewesen wären und wir als Kinder nicht mit eingeladen, sondern das war Standard, dass es auf Hochzeiten einen großen Kindertisch gab, aber dass Kinder auch dazugehörten und dass die da auch relativ lange dabei sein konnten, also halt bis sie umfallen, so ungefähr.
Und halt auch viel mehr Verwandte. Ja. Also ne, inzwischen gibt es ja oft so den einen Tisch für die paar buckligen Verwandten, die man halt unbedingt einladen muss und der Rest sind Freunde und wer auch immer und das hat sich vielleicht auch verschoben oft.
Hat sich manches verändert, ja. Und gleichzeitig lässt sich das sicherlich nicht generalisieren. Also wie gesagt, ich bin mit diesem Erfahrungsschatz und diesen großen Familientreffen und sowas aufgewachsen. Bei meinem Mann in der Kindheit war das zum Beispiel gar nicht so. Der kommt einfach aus einer eher kleinen Familie. Und die allererste Hochzeit, die er überhaupt je sozusagen erlebt hat, war sozusagen eine Hochzeit von Freunden von uns ein Jahr, bevor wir selber geheiratet haben. Also das, ich glaube, unsere Hochzeit war die zweite Hochzeit seines Lebens insgesamt, bei der er sozusagen da war. Und das war meine, weiß ich nicht, 20. oder so. Und das sind einfach unterschiedliche Erfahrungen, auch selbst in der gleichen Generation, je nachdem, wie eben Familien gestrickt sind. Und da merke ich das schon auch oft, eben auch diese Frage von Gastfreundschaft und wie ist man ein guter Gastgeber, eine gute Gastgeberin. Da habe ich ganz andere Prägungen zum Beispiel auch als mein Mann. Also bei meinem Mann war die Familie sehr klein und alle haben relativ nah beieinander gewohnt. Das heißt, es war in seiner Kindheit sehr, sehr unüblich, dass es sozusagen Übernachtungsbesuch gab. Während das für mich in der Kindheit zum Beispiel ein großer Standard war, dass wenn entfernte Verwandte kommen oder auch Freunde von irgendwoher, dass man denen auch ein Bett richtet. So. Und deswegen war das zum Beispiel für mich immer klar, wenn wir irgendwo wohnen, müssen wir sowas wie ein Gästezimmer haben. Also man muss immer die Möglichkeit haben, Leute zu beherbergen. Und selbst als wir in London gewohnt haben, mit zwei kleinen Kindern in einer wirklich winzigen Wohnung, also wir hatten da 42 Quadratmeter zu viert, war das für mich klar, hier müssen natürlich auch Familien mit zwei Kindern uns besuchen und eine Woche pennen können. Das müssen wir hinkriegen. Also das wäre undenkbar gewesen zu sagen, müsst ihr ins Hotel gehen, das ist uns irgendwie zu eng. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, ob das für unsere Kinder möglicherweise vielleicht ein bisschen Matsch ist, sondern das war dieses Gastfreundschaft ist wichtig. Und wir haben hier ein Sofa und das kann man ausziehen und da können Leute drauf schlafen und dann heißen wir die willkommen. Und dass wir dann das in der Zeit kein Wohnzimmer haben, ist dann so.
Genau, also das stimmt, das verändert sich natürlich auch, dieses, jemand ist auf der Durchreise und wenn er in München ist, dann pennt er halt bei Oliver, ja, so, ganz klar, das hat rapide abgenommen.
Das nimmt total ab und ich meine, ich merke das auch bei uns selbst, wenn wir, also ne, wir sind ja jetzt wirklich eine große Familie, irgendwo hinfahren. Ich habe mittlerweile bei sehr vielen Leuten auch echt Hemmungen zu sagen, könnten wir zu sechs bei euch pennen, weil ich einfach finde, das kann man fast nicht bringen. Also das ist einfach eine sehr, sehr große Zahl an Personen. Und wenn ich dann noch anfangen würde und sagen, aber die Kinder können auch nicht alle in einem Zimmer schlafen und ich bräuchte eigentlich noch ein separates Bad, das geht ja nicht. Und wir gehen relativ häufig, wenn wir irgendwo hingehen, eben auch in eine Ferienwohnung oder in ein Hotel, weil ich auch so absolut niemandem zur Last fallen will. Aber das hat natürlich auch was mit finanziellen Ressourcen zu tun, das muss man auch können, dann sagen, wir besuchen euch und wir lassen mal eben 400 Euro im Hotel liegen oder so. Aber ich merke, dass sich da auch was verschoben hat im Vergleich zu dem, wie ich das als Kind erlebt habe, dass ich wirklich auch nicht das Gefühl habe, mit der gleichen Selbstverständlichkeit mich irgendwo einladen zu können und zu wollen, gerade auch zum Übernachten, als das sozusagen die Freunde meiner Großeltern gemacht haben. Ich weiß nicht, ob man das generalisieren kann, aber also bei meinen Großeltern wäre es, glaube ich, so gewesen, dass die fast beleidigt gewesen wären, wenn jemand sie besucht hätte und dann ins Hotel gegangen wäre zum Übernachten. Ja, ja. Und
das war überkandidelt so, ne?
Ich habe da schon ein sehr, sehr starkes Gefühl im Moment von, klar kann das auch nett sein, wo zu übernachten, aber eigentlich will ich Familien, die wir sehen, uns auch nicht in aller Gänze so zumuten und bin da mittlerweile auch manchmal so an diesem Punkt zu sagen, es ist halt auch ganz gut, wenn man einen Abend zusammen verbracht hat, ein bisschen Distanz zu haben und dann kann man sich ja am nächsten Tag wiedersehen und wieder was zusammen machen. Ich meine, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie die baulichen Gegebenheiten sind, aber es wohnen doch einfach auch viele Leute nicht so, dass sie permanent ein Gästezimmer bereithalten können. Ja,
genau.
Also wenn wir bei euch zu sechs aufkreuzen würden, da könnten wir Matratzenlager machen im Wohnzimmer oder so, aber das wäre schon nicht ganz einfach, uns da alle unterzukriegen.
Ich habe dir den hinteren Teil der Wohnung nicht gezeigt, da öffnet sich nochmal so eine Tür, da sind noch weitere acht Zimmer. Kannst immer kommen, du bist immer herzlich willkommen, Nora.
Ja, danke schön.
Die ganze Woche bei mir im Wohnzimmer schlafen.
Ja, bringt mit allen Kindern.
Natürlich.
Okay,
wir schlafen dann im Wohnzimmer, ihr kriegt die Zimmer, selbstverständlich.
Ja, ja.
Und dennoch weiß ich nicht, ob es nur an den Ressourcen liegt. Ja, darüber denke ich noch so ein bisschen nach. Also ich denke natürlich, spielt es eine Rolle. Und ein Teil sind aber auch, glaube ich, so Bilder, die wir haben. Was ist eine gute Gastgeberin? Was ist ein guter Gastgeber? Und können wir uns das trauen, sozusagen? Ja.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ja, ja. Du, es hat natürlich auch was mit Verletzlichkeit zu tun, ne? Also ich denke immer so, jemanden für 2 Stunden zum Kaffeetrinken einzuladen, in der Zeit kann man oft noch so ein gewisses Bild auch aufrechterhalten im Notfall. Im Notfall besticht man die Kinder und sagt, für die 2 Stunden wisst ihr bitte, ja? Aber wenn natürlich jemand bei einem länger bleibt und auch übernachtet und man da irgendwie morgens am Frühstückstisch zusammensitzt und so, das ist dann einfach schon nochmal eine intimere Situation und man hat da einfach weniger Möglichkeit, sich zu verstecken. Man erlebt sich einfach nochmal authentischer und das hat auch was damit zu tun, ob man das sozusagen zulassen kann und will dann.
Genau. Das ist diese Verbindungsfrage. Wenn die Verbindung gut ist, dann ist es mir auch letztlich egal, ob du siehst, dass ich das T-Shirt gestern schon anhatte.
Ja.
Aber wenn ich natürlich möchte, dass so ein gewisses Bild von mir aufrechterhalten bleibt, dann wird es schwierig, ja, klar.
Ja, ja, ja. Ja, witzig. Hm. Ja, und ich meine, die allermeisten Gäste, die wir so im Alltag haben, sind ja nicht Leute, die ewig lang bleiben, sondern die allermeisten Gäste sind sozusagen Spielgäste, Kinder, die nach der Schule, nach dem Kindergarten vorbeikommen und wo es dann so Spielverabredungen gibt. Und aber auch da merke ich so, dass ich immer wieder mich dann dabei ertappe, mich zu fragen, was genau ist jetzt sozusagen meine Rolle als Gastgeberin auch für so ein 5-jähriges oder 8-jähriges Kind, das uns besucht. Wie sehr kann ich da einfach mitlaufen lassen? Wie sehr muss ich da auch als Gastgeberin aktiv werden und schauen, dass dieser kleine Gast sich bei uns wohlfühlt? Wie viel Begleitung brauchen diese Kinder? Wie stark kann ich davon ausgehen, dass alles, was meine Kinder dürfen, die Gastkinder schon auch dürfen? Oder muss ich da dann Rücksprache halten mit den Eltern dieser Kinder? Also bei uns kommt es durchaus auch mal vor, dass Kinder unangemeldet vor der Tür stehen, was völlig okay ist. Und die dürfen dann da mit unseren Kindern natürlich auch spielen. Aber dann ertappe ich mich manchmal so dabei zu denken, oh Gott, jetzt steht hier so ein Kind vor der Tür, ich habe überhaupt nicht aufgeräumt. Jetzt kommt das hier rein, was erzählt das dann später zu Hause? Ja.
Ach so, ja. Bei mir ist es eher dann dieses, ich sage dann Sätze wie, möchtest du deinem Gast nicht einmal was zu trinken anbieten? Ja. Also ich versuche dann so, und das ist gar nicht vorwurfsvoll oder so gemeint, sondern
das
einfach
gute
nur
Gastgeber
so
ein bisschen weiterzugeben.
Das müssen wir doch ein bisschen jetzt üben zusammen, genau.
Ja, ja. Ja, aber ich ertappe mich da zum Beispiel auch manchmal dabei, wenn dann die Kinder sich nicht einigen können, was sie spielen wollen oder so, dann zu sagen, du, aber der ist jetzt der Gast, dann darf der entscheiden. So. Und dann sagt mein Kind so, warum?
I don't care. Ja, ja.
Also das ist, man führt ja die Kinder so ein bisschen eben auch an dieses Gastgebersein ran und gleichzeitig ist das wahrscheinlich auch was sich mit der Zeit so modernisiert. Ich habe da noch sehr, sehr stark verinnerlicht, so ein bisschen dieses, so ein bisschen wie du das erzählst von dem Tantenbesuch mit Zigarette, so alles, damit der Gast sich wohlfühlt und zucke dann manchmal so ein bisschen zusammen, wenn eins meiner Kinder sagt, mit dem Spielzeug darfst du aber nicht spielen oder das möchte ich aber jetzt nicht oder so, weil ich immer denke, alles für den Gast, alles für den Gast. Und gleichzeitig ist das natürlich auch ein sehr gesunder Impuls, wenn Kinder, die sich gegenseitig besuchen, auch ihre jeweiligen Grenzen so ein bisschen abstecken und sagen, das möchte ich jetzt einfach nicht, dass du mein Lego-Raumschiff vom Regal runternimmst und potenziell kaputt machst oder
zerlegst,
was auch immer.
Ja. Ich glaube, dass wir da einfach vielleicht auch immer noch wieder zu den Gastkindern werden, die wir mal waren. Weil du stehst halt in diesem fremden Kinderzimmer und da sitzt dieses fremde Kind und das ist ja der Chef, ja, das entscheidet alles. Und diese Situation, weil du sie vorhin, also am Anfang hast du sie, glaube ich, so sinngemäß mal erzählt und ich kenne die auch. Und vielleicht möchte man auch als heute Erwachsener da so diesem Kind helfen und deswegen ihm sagen, jetzt spielst du mit dem oder jetzt machst du mit dem, also weil man ja eigentlich nur möchte, dass sich hier alle wohlfühlen. Ja. Aber es ist wahrscheinlich schon besser, das vorher so ein bisschen anzumoderieren oder auch einfach zu sagen, X kommt, möchtest du vielleicht dein Raumschiff einfach wegräumen, dann entsteht ja auch die Situation gar nicht.
Ja. Na klar.
Aber was ich eben so gemerkt habe, ist dieses, ey, heute kommen Gäste und alle hier wissen automatisch, was zu tun ist, wie sie sich zu verhalten haben, was von ihnen subkutan erwartet wird und so weiter und so fort, dass das jetzt nicht so die beste Idee ist.
Ja. Ja, ne, ihr merkt das da total, ihr draußen, dass das natürlich auch sehr von persönlichen biografischen Erfahrungen geprägt ist, wie man zu dem Thema Gastfreundschaft und Gäste sich verhält. Ich selbst merke eben, wie gesagt, ganz oft, dass ich so ein inneres Bild davon habe, was ich gern für eine Gastgeberin wäre und an diesem Bild oft so ein bisschen scheitere und glaube ich trotzdem oft eine ganz gute Gastgeberin bin. Aber ich habe auch oft dieses Bild, es müsste mir alles viel leichter von der Hand gehen und es dürfte überhaupt nicht anstrengend für mich sein. Und das hat eben, glaube ich, auch was damit zu tun, ne, was ich vorhin erzählt habe, dass das sozusagen lange der Anspruch guter Gastgeberschaft war, Gäste auch nie merken zu lassen, dass Gäste zu haben auch Arbeit ist. Und der größte Errungenschaft, finde ich, von moderner Gastfreundschaft, wie ich sie jetzt auch immer wieder erlebe bei Familien, wo wir zu Besuch sind oder so, ist so dieser Vibe von wir rocken das alle zusammen. Ne? Also wir kommen nicht zu euch und lassen uns von vorne bis hinten bedienen, sondern wir freuen uns voll, dass wir uns sehen und zeig mir mal kurz, wo eure Spülmaschinentabs sind und so. Ne? Also dass man halt wirklich auch gemeinsam das macht und dass das nichts von der Gastfreundschaft nimmt, wenn man sich auch von Gästen unterstützen lässt, sag ich mal, und gemeinsam kocht oder eben mal Pizza bestellt oder so, ne? Also so diesen grundsätzlichen Anspruch von Gastfreundschaft zu sagen, alle sollen sich wohlfühlen und es soll schön sein, durchaus hochhält, aber so ein bisschen modifiziert, was das dann für die Personen, die Gäste haben, ganz konkret bedeutet.
Ja, da muss ich jetzt gleich noch an den Klassiker denken, ne? Mitbringen oder nicht, bringt man da was mit oder kann man selbstverständlich erwarten, auch irgendwo zu viert aufzuschlagen und es wird sicher genug für alle essen und zu trinken geben. Ja.
Ja.
Auch noch dann so ein Thema. Tja, cool. Schreibt uns gerne an podcast@nora-imlau.de.
Wie eure Erfahrungen so sind, ja, das ist sicher total unterschiedlich, wie ihr das Thema Gäste haben, zu Gast sein erlebt, da wären wir total gespannt. Das hat sicher auch manchmal was mit kulturellen Hintergründen zu tun. Ne? Da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gesprochen, dass einfach auch in unterschiedlichen Kulturen sehr unterschiedlich mit diesem zu Gast sein und Gäste haben umgegangen wird. Vielleicht gibt es da von eurer Seite auch noch ein paar Einblicke, die wir in den nächsten Wochen mal im Postfach vorlesen können. Das würde uns freuen.
Ganz genau. Was uns, liebe Nora, zur Sponsorin der aktuellen Folge bringen würde. Und damit folgt jetzt ein bisschen Werbung.
Genau, die Sponsorin unserer heutigen Folge ist Tatje Bartig-Prang. Ich kenne sie schon lange persönlich. Sie bildet ganz unterschiedliche interdisziplinäre Aus- und Fortbildungen an für angehende BeraterInnen und TherapeutInnen. Man kann bei ihr unter anderem auch sich zur systemischen Beraterin ausbilden lassen. Alle Kurse finden online statt. Das heißt, ihr könnt von überall auf diese Kurse zugreifen. Und Tatje hat über die Jahre ein wirklich besonderes und großes Netzwerk mit ganz, ganz vielen tollen Frauen in diesen beraterischen Berufen aufgebaut, die sich eben auch gegenseitig unterstützen.
Genau, und besonderer Hinweis auf ihre Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und weil es ja manchmal so mitschwimmt, hat sie ganz schön darauf hingewiesen, dass es zu 100% wissenschaftlich und ohne jeden Schwurbelkram, sondern eine fundierte, umfassende und ausführliche Ausbildung. Das Ganze würdet ihr auf tatjebartigprang.de finden. Den Link packe ich euch natürlich in die Shownotes. Und das Besondere ist, dass sie uns einen Code gegeben hat.
Genau, mit dem Code HPPNORA kann man sich im Buchungsprozess zur Heilpraktika-Ausbildung noch die Systemik-Ausbildung, die einen Wert hat von 820 Euro, einfach gratis dazulegen. Also es ist wirklich ein großzügiges und großes Angebot. Und wir freuen uns, wenn ihr euch auf der Webseite von Tatje mal umschaut und dieses besondere Angebot vielleicht nutzt.
Ganz genau. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Und vielen Dank. Und damit kommen wir zu unserem Postfach.
Genau.
Ja, Nora, wir hatten coole Zuschriften zu verschiedenen Folgen. Ich würde jetzt vielleicht mal sagen, für heute können wir uns ja so ein bisschen was zum Thema Glaube und Religion und auch zum Thema Haustiere rauspicken. Oder? Was meinst du?
Ja, gerne.
Und da wollte ich dir eine E-Mail vorlesen von Julia, die eben sagt, die hat so zwei Dinge in sich. Also sie sagt, ich bin selber christlich neuapostolisch getauft und erzogen worden, habe mich in meinem Glauben immer sehr wohl gefühlt, dort auch geheiratet und meine beiden Kinder taufen lassen. In den letzten 5 Jahren ungefähr ist mein Glaube mir immer weiter abhanden gekommen. Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt. Ein Großteil hängt damit zusammen, dass ich den Glauben an einen guten, beschützenden Gott nicht mehr parallel zu den vielen schlimmen Dingen, die in der Welt passieren, laufen lassen kann. Ich habe mich trotzdem dazu entschieden, meine Kinder gläubig zu erziehen bzw. ihnen die Wahl zu lassen. Sie wissen, dass ich nicht mehr an Gott glaube, aber auch das Glauben nicht Wissen ist. Und ich auch im Unrecht sein könnte. So besuchen die Kinder gern Kindergottesdienste, mein Sohn betet gerne vor dem Essen. Wenn die Kinder Lust haben, in die Kirche zu gehen, gehen wir, und wenn nicht, dann nicht. Ich bin der Meinung, dass man sich besser für oder gegen einen Glauben entscheiden kann, wenn man beide Seiten kennt. Kinder, die atheistisch groß werden, wissen oft gar nicht, was ein Glaube ihnen alles geben kann, während Kinder, die christlich erzogen werden, trotzdem mitbekommen, dass nicht zu glauben eine Option ist. Viele Grüße, Julia.
Ja, da hat sie einen Punkt, ne?
Na, ich weiß es nicht, weil...
Also ich würde dem zustimmen.
Ja, klar. Ich widerspreche selbstverständlich nicht und außerdem ist es ja hier die Postfach-Section und nicht die Was-meint-Oliver-Section, aber nachdem ich ja der bin, der diesen anderen Weg hier so geht, ich kenne halt nicht die andere Seite.
So, ja, das ja, ist ja. So. Ja, also wir hatten wirklich ganz positive und sehr berührende Rückmeldungen zu unserer Glaubensfolge bekommen, interessanterweise auch von mehreren PfarrerInnen, die sich sehr gesehen gefühlt haben. Das hat uns auch gefreut, dass wir da sozusagen Lob von professioneller Stelle bekommen haben. Das war bei der Haustierfolge übrigens auch so, Oliver, dass uns ein paar TierärztInnen geschrieben haben, die gesagt haben, gut, dass ihr auch auf den Aspekt des Tierwohls und dass Hasen keine Kuscheltiere sind, hingewiesen habt. Und du hast dann auch der Aquarium-Tipps bekommen, ne?
Genau, also ich habe tatsächlich, also nochmal herzlichen Dank, ich habe einige Nachrichten bekommen, wo ich sozusagen schon auf dem Trockenen im Kreis der Aquarianer begrüßt wurde, was mich natürlich, also tolle Vorschusslorbeeren und auch echt super Tipps. Also unter anderem schrieb mir jemand, dass man eben Aquarien auch energiesparend betreiben kann und auch, das Stichwort ist Neophyten, also Fische, die nicht heimisch sind, könne man sich ja von einem Angler angeln lassen und dann ins Aquarium setzen. Somit fällt dann sozusagen dieses Thema wir holen irgendwelche Fische aus den Tropen, fünf von denen schaffen es gar nicht bis hierher und so. Also dass auch es da einfach einen schonenderen und einen naturnaheren Besatz geben kann. Ja, das war spannend. Irgendwie
aber im Moment spannend. Ist euer Aquarium immer noch leer, richtig?
Das wird jetzt so eine nachgefragt bei Section irgendwann im Postfach, ne?
Weil ich werde jetzt alle paar Wochen nachhaken, ob in eurem Aquarium mittlerweile irgendwas ist.
How much water is there in the Aquarium?
Ja. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall wie Dank. Immer für eure tollen Zuschriften zu allen Folgen. Wir freuen uns auch wieder über Nachrichten zu dieser Folge. Aber für heute war's das, Oliver, ne?
Oh ja, du sagst es. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.
Und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.